Wir fangen alle irgendwo von Null an und brauchen einander, um zu wachsen. Nur wenn wir kollektiv unsere eigenen Leute nicht unterstützen, dann dürfen wir uns einfach nicht wundern, warum die Sachen vielleicht noch nicht vorhanden sind. Verstehst du? Weil es natürlich so ist, dass zum Beispiel 80% meiner KäuferInnen sind weiße Leute. Und 70% oder 85% der Menschen, die vielleicht mir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, wir würden gerne Rezension schreiben, wir würden gerne dies und jenes machen, sind alle weiße Leute. Ich habe noch nie, bis heute, habe ich noch nie E-Mails von schwarzen Personen bekommen, die gesagt haben, hey, wir würden gerne Rezension von XY Bücher schreiben. Never ever. Und das ist das, was ich meine. Wir sind kollektiv so easy peasy chili, dass wir nicht checken, wenn wir das nicht tun, bleiben wir da, wo wir heute sind. Wir wollen aber wachsen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen gesehen werden. Aber das geht nur kollektiv miteinander und eben nicht alleine. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute spreche ich mit Dayan Kodua. Dayan ist Schauspielerin, Verlegerin und Autorin. Dayan und ich sprechen über Sichtbarkeit, darüber, was es heißt, von der eigenen Community unterstützt zu werden, inwiefern man erkennen kann, wenn diese Unterstützung fehlt und wie man unterstützen kann, wenn man sich fragt, wie. Wir sprechen über Erfolge und Misserfolge, über ihre Erfahrungen im Ausland und noch vieles mehr, das zeigt, diese Frau hat es nicht nur in sich, sondern bringt so viele Weisheit mit, von der man absolut viel schöpfen kann. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Dayan. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Dayan, das ging ja super schnell mit uns und das freut mich total, dass es so kurzfristig auch geklappt hat mit der Podcastaufnahme. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Story. Ich habe sehr viel entdecken dürfen, als ich so ein bisschen auch über dich recherchiert habe, weil du ja auch eine sehr bekannte und sichtbare Person bist in der Gesellschaft, sowohl im schwarzen Kollektiv als auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und dementsprechend bin ich total gespannt auf die Dinge, die du uns heute erzählen wirst. Bevor wir da in die Details gehen, magst du dich einmal kurz vorstellen und einmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du gerade machst.
Ja, selbstverständlich. Dankeschön für die Einladung. Ja, mein Name ist Dayan Kodua, geboren in Ghana, in Kiel aufgewachsen. Ich arbeite als Schauspielerin, Autorin und habe einen Verlag.
Genau, du bist in Ghana geboren und bist zu 10 Jahren aufgewachsen, wenn ich richtig recherchiert habe. Und dann bist du nach Deutschland gekommen, nach Kiel, in den hohen Norden. Mhm. Wie war das für dich, diese Transition zu machen? Also kannst du dich noch erinnern an diesen Wechsel und wie für dich diese Veränderung war, von Afrika nach Europa beziehungsweise Ghana nach Deutschland zu kommen?
Ja, natürlich. Also ich kann mich sehr, sehr gut noch dran erinnern. Ich weiß auch ganz genau, wann das war. Das war am 15. März 1991. Das ist so wie ein Tattoo in meinem Gehirn.
Wow.
Und ich weiß, dass ich hier ankam und dachte so, oh du Scheiße, wo bin ich denn gelandet? Weil ich natürlich ein ganz anderes Bild irgendwie im Kopf hatte. Also ich kenne natürlich viele Leute aus der Nachbarschaft, die alle Verwandtschaft haben in abroad und Europa. Und ich habe gedacht, so, okay, alle gehen nach Deutschland. Zumindest alle kommen zurück und sagen, I'm from Germany. Und deshalb war es für mich so, okay, krass. Und dann komme ich hier an und dachte, ja, wo sind die denn alle? Und das war so die erste, ja wirklich, das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich stand irgendwie da am Flughafen und dachte so, oh Gott, wieso sind die alle weiß? Und aber die Verwandtschaft von XYZ haben doch alle gesagt, die sind in Deutschland. Wo sind die? Und es war auch kalt und es war sehr, sehr ungemütlich, mental als auch körperlich. Weil ich auch alleine geflogen bin. Mein Vater war ja schon in Deutschland. Meine Mutter und meine Schwester kamen 2-3 Jahre später dazu. Und ich bin dann dementsprechend auch alleine geflogen mit einem Schild um den Hals.
Dass du bloß erkannt wirst.
Ja, ich keine Ahnung, ob wenn die Kinder im Flugzeug geklaut werden, aber ich glaube, das war dann so wichtig, wie ich heiße und wohin ich fliege. Und meine Cousine hat mich dann am Flughafen einfach abgegeben. Mm. Und so kam ich hier an. Ein Schock. Wow. Es war eine Schockstarre.
Wow, das glaube ich. Gerade auch, wenn du alleine fliegst und dann hast du diese Erwartungen und kommst auf einmal an einen Ort, wo die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr schwarz ist. Ne?
Mhm,
und
richtig,
das war so die Norm für dich vorher. Und jetzt so denkst du, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Das muss man sich auch mal so vor Augen führen. Und andersherum macht es dann ja auch Sinn. Ne? Also das habe ich auch schon gehört, dass weiße Menschen dann sagen, boah, ich war dann auf einmal in der Unterzahl. Das so,
ja.
Wow.
Ne? Das ja, ja.
Krass,
ja, das
ne?
kann man ja gar nicht, absolut, ja. Aber das ist ja ein bisschen unterschiedlich, weil ich glaube, dass weiße Kinder haben sich wahrscheinlich auch so, würden sich auch so fühlen wie ein schwarzes Kind, ne, das irgendwie nach Deutschland kommt und alle sind weiß und sie hat überhaupt gar keine Vorstellung. Und ich glaube, so mein Thema mit irgendwie Angst haben, hier anzukommen, wie ist es, wie sind die Leute drauf, ich glaube, das war sehr massiv. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich natürlich mein Vater auch schon irgendwie als, glaube ich, zweijähriges Kind das erste Mal war, genommen habe oder auch nicht wahrgenommen habe. Und dementsprechend kannte ich ja meinen Vater auch gar nicht. Das heißt, ich habe dann eben mit 10 meinen Vater bewusst das erste Mal gesehen. Und das waren echt, es waren so viele verschiedene Gefühle. Klar, meine Mutter, meine Schwester habe ich sofort wieder erkannt. Ja. Aber auch die hatten sich verändert.
Ja, nach 2 Jahren.
Mhm. Ja, fand ich schon. Also meine Schwester kam mit 6 und da war sie 8 und Boah. Das war schon ganz spooky.
Krass. Und du sagst, die Angst war schon sehr extrem. Also die Angst vor den Menschen oder die Angst vor dem Neuen oder was genau meinst du mit der Angst?
Das war, glaube ich, für mich die Angst vor dem Neuen, weil ich überhaupt gar keine Vorstellung hatte. Und ich wusste natürlich, dass in Deutschland kein Englisch und Tree gesprochen wird. Dementsprechend wusste ich auch, okay, da kommt ja noch eine Sprache auf mich zu. Und es war alles neu. Und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass ich eben so ein freies Leben hatte, eben als ein kleines Mädchen in Ghana, immer draußen mit Freunden. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten immer viel Spaß. Mm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich wusste, dass es damit vorbei ist. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
Oh, krass. Genau. Krass. Also sehr, sehr tiefe Gefühle, ne? Auch schon damals als Kind empfunden. Und gleichzeitig, wenn ich mir so deinen Werdegang anschaue, habe ich ja auch gesehen, du bist dann Miss Schleswig-Holstein geworden. Ja. Also das war so, also gerade wenn man sich so den Hintergrund anhört, ne, und merkt, okay, krass, du musst das dein Leben aufgeben irgendwo und das, was dir Lebensfreude bereitet hat und kamst in eine Welt, in der du komplett fremd warst und in dieser Welt wirst du ja zur Symbolfigur, sag ich mal, ja, für, du kannst ja vielleicht sagen, was war so die Auszeichnung, weil klassisch gesehen würde man sagen, okay, für Schönheit und für Ästhetik, aber da steckt ja in der Regel auch viel mehr hinter. Und was ist so, ja, was ist das, wofür du da standest und was hat das auch mit dir gemacht dann im Nachhinein?
Also im Grunde genommen war es so. Ich meine, dann komme ich hier an und ich lerne natürlich die Sprache, gehe in die Schule, alles drum und dran. Und ich bin direkt nach dem Abi nach Berlin gezogen und habe dort an der Schauspielschule angefangen. Und damals hatte ich einen Kumpel, der sagte so, hey, die machen gerade so eine Misswahl, willst du nicht mitmachen? Und ich habe gedacht, ja, klar, ich sehe sehr deutsch aus. Ja, und dann sagt er so, nee, das ist egal, du versuchst einfach, dann wärst du die Erste. Und ich so, ach du, und was gibt's zu gewinnen? Und dann sagt er so, ja, ich weiß, ich glaube, so eine Reise. Und ich so, eine Reise? Oh Gott, da bin ich voll dabei. Das heißt, mein Ziel war einfach mal, ich möchte einfach eine Reise gewinnen. Und das war, glaube ich, es war Reise nach Gran Canaria.
Okay.
Und dann dachte ich so, hey, why not, ne? Und genau, und dann wusste ich ja natürlich, also man kann nur bei der Misswahl mitmachen, je nachdem, wo man gemeldet ist, wo man herkommt. Und ich habe zwar in Berlin studiert und habe dort gelebt, aber natürlich in Kiel. Also war es natürlich ganz klar, du musst in Schleswig-Holstein anfangen. Und ich weiß noch, dass der Kumpel sagte so, komm, wir legen einfach mal los, wir fahren auf Amrum. Da gehen wir jetzt, fahren wir jetzt einfach hin. Und ich so, Amrum? Warum denn? Ich meine, was suchen wir dort? Aber das war dann für mich dann eben quasi Station 1 auf Amrum. Dort habe ich dann eben bei der Miss Amrum mitgemacht und bin Zweite geworden. Mhm. Und es war, also ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es so eine riesen, dass es eine große Sache ist. Also das war für mich so, du machst mit, du willst eine Reise gewinnen, aber ich wusste, damals wurden wir von der TV-Kamera begleitet, das war damals Sat.1. Und natürlich picken sie das, was am buntesten ist.
Natürlich.
In der Masse. Und dementsprechend war ich natürlich, wurde ich verfolgt auf Schritt und Tritt quasi, war die Kamera hinter mir. Und wie gesagt, nach Miss Amrum habe ich gedacht so, ey, yo, zwei Platzierte, wollt ihr mich verarschen? Ich will gewinnen.
Ich kann noch mehr.
Also, was soll ich denn da? Weißt du, oh, zwei Platzierte. Und dann sagte der Freund so, ja, aber ich glaube, jetzt wird Kiel, also als erste, zweite, dritte kann man noch mal weitermachen. Also habe ich gedacht, so gut, dann mache ich das in Kiel weiter. Und dann bin ich damals nach Hause gefahren, habe meine Eltern überhaupt nichts erzählt und habe gesagt, so, ja, ich treffe mich mit Freunden, weil ich habe ja mein Abi in Kiel gemacht, da bin ich groß geworden, das heißt, ich habe Freunde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich treffe Freunde. Und das war aber an dem Tag, wo die Misswahl stattgefunden hat, ja, in Eckernförde.
Und die haben davon nichts mitbekommen.
Die wussten gar nichts. Und da habe ich aber gewonnen. Ne? Da habe ich aber gewonnen. Aber da war es natürlich so, ich konnte nicht mehr geheim halten. Weil jetzt, jetzt mussten die mit nach Hause kommen. Aber meine Eltern haben so großartig darauf reagiert. Ich wusste nur, dass der Journalist, mein Vater, fragte so, ja, und Herr Kodua, wie ist es denn? Ihre Tochter ist jetzt Miss Schleswig-Holstein. Und dann sagte mein Vater ganz trocken, ja, auch wenn meine Tochter Miss Meierhofstraße wäre, ich liebe meine Tochter, ne? Und das war so süß, weil wir haben in Kiel in der Meierhofstraße gewohnt.
Oh wow.
Und ich dachte so, oh du Scheiße, Papa.
Boah, ein richtiger Papa, ne? Auch ja, so, meine Güte.
Ich
ein Papa-Move hoch 10. Geil.
Ja, das war so geil. Und meine Mutter saß daneben voller Stolz. Und meine Schwester so, meine Schwester ist gekommen, weil ich habe ihr Bescheid gesagt und gesagt, wehe, du erzählst irgendjemand irgendetwas. Und deshalb war sie da und saß dann eben daneben und hat da so, ja, und es war so toll und hat Fotos gezeigt. Und meine Mutter war super stolz und saß auch daneben, meine Tochter. Und ich so, oh Gott, hätte ich euch bloß gesagt. Hättet ihr gesagt, nein, sowas machst du nicht, du wärst doch nicht, weißt du, mein Vater dachte, ich werde, keine Ahnung, Recht anwälten oder ein Ärztin oder irgendwas Wichtiges. Weißt du? Ja, oh, ja, das war die Erfahrung, ja, und das war echt schön, ja.
Ach toll, und du hast dann, also ja, so ein Perspektivwechsel dann ja auch dadurch bei deinen Eltern erreicht, bei anderen in der Mehrheitsgesellschaft erreicht, ne? Also
ja, absolut. Also klar, bei meinen Eltern, wie gesagt, die lieben mich, egal was ich tue. Aber erst später, aber vorher sollte ich ja Jura studieren.
Genau.
Und aber ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil das sind quasi die extreme Phasen meines Lebens, wo ich auch mit sehr, sehr viel Rassismus konfrontiert wurde. Also davor habe ich sehr viel Rassismus erlebt, weil ich ja mit 14 angefangen habe zu modeln. Mhm. Und da habe ich wahnsinnig viel Rassismus erlebt. Aber das war dann dort extremer, weil ich gedacht habe, dass junge Frauen zusammenhalten müssten, egal wo sie herkommen. Egal was für eine Hautfarbe. Und ich glaube, ich war sehr naiv, aber das war dann auch nicht so ein Rassismus wie das, was ich mir vorgestellt habe. Das war eine Kombination aus Neid und Rassismus. Und ich weiß noch, wie einige Leute gesagt haben, so, naja, also um die hier brauchen wir gar keine Gedanken machen, sie ist ja eh schwarz. Und das war dann, also das hat mich wahnsinnig geprägt. Also ich habe wahnsinnig am Anfang erstmal sehr, sehr drunter gelitten, weil ich gar nicht so mir meine Identität bewusst war. Natürlich bin ich in Ghana geboren und habe eine ganz andere Prägung. Aber ich glaube, wenn man dann hier lebt und die Menschen um einem herum alle weiß sind, dann möchte man gerne auch, dass man ganz normal gesehen wird und nicht irgendwie ausgegrenzt wird. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Also das waren echt sehr, sehr, sehr prägende Monate für mich. Ja.
Zumal du ja auch wohl nicht mit dieser Erwartungshaltung gekommen bist. Ne? Du bist ja nicht gekommen und hast gesagt, oh, jetzt geht's los mit der Ausgrenzung, sondern ne, du hast ja einfach dein Leben so gelebt, wie du es leben konntest. Und
absolut.
Da
absolut.
Kommt das so als Zusatz, ne, so ein ziemlich unnötiger Zusatz einfach, mit dem man dann auch noch zu kämpfen hat.
Absolut, absolut. Und klar, am Ende des Tages ist es natürlich so, dass es dann für mich dann eine ganz andere Bedeutung auch irgendwie angenommen hat, einfach mich zu verstehen, um die Menschen um mich herum zu verstehen, um zu verstehen, wer bin ich und was bin ich. Und das hat wahnsinnig lange gedauert, weil ab dem Moment habe ich zumindest angefangen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die ich natürlich als schwarzes Mädchen in Ghana hätte nicht machen brauchen. Vor allem klar, es war mir nicht klar, dass man sagt, dass ich schwarz bin. Also es war mir klar, aber ich wusste nicht, dass es ein Thema ist.
Weißt du? Krass, ne?
Und das waren so, und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich gedacht habe, wow, das ist jetzt ein Thema, dass du schwarz bist, warum denn?
Ja.
Na, auch wenn ich in der Schulzeit viel Mist erlebt habe, aber das war dann so, Kinder, ne, Arschgeigen, sage ich einfach mal. Aber als junge Erwachsene, das war schon, das war schon sehr prägend. Nicht nur positiv, sondern auch sehr negativ, ja.
Ja, zumal Kinder ja auch, ganz oft kann man sagen, gut, die sind ignorant, die kopieren vielleicht das, was sie hören oder, ne, denken sich irgendeinen Mist aus, weil sie irgendwas sehen und so, Kinder halt, ne?
Absolut,
Aber als Erwachsener bist du ja dann nicht in so Situationen, wo jemand zu dir als Erwachsener sagt, wie bist du denn? Sondern das ist ja sehr viel bewusster, sehr viel, man könnte sagen, strategischer, ne? Weil das ist ja dann Teil der Strukturen und der Art und Weise, wie du behandelt wirst im Alltag und so weiter. Und ich finde es auch sehr interessant, und wichtig hervorzuheben, dass dieses Schwarzsein etwas ist, was einem begegnet, ne? Wenn man dann in der Mehrheitsgesellschaft ist. Es ist nicht so, dass man rumläuft und sagt, oh, ich bin schwarz, huhu, hallo, ne? Ich will darüber reden. Und ich sage das so deutlich, weil jetzt, wo ich selbst auch mich mit diesem Thema beschäftige und schwarze Menschen interviewe und darüber auch schreibe, ab und zu natürlich Reaktionen kommen und ganz viele weiße Menschen, ältere Menschen, ne, hier und da dann auch so oft sagen, warum haben wir das überhaupt zum Thema? Weil ich behandle alle gleich und so weiter und so fort, ne? Und solche Aussagen zeigen mir dann zum Beispiel, dass diese Perspektive einfach fehlt. Ne? Also zu verstehen, dass Menschen diese Dinge nicht zum Thema machen, weil sie nichts anderes zu tun haben, sondern weil sie diesen Dingen begegnen. Ne?
Absolut.
Nicht einfach aus Jux und Dollerei. So.
Richtig, genau so ist es,
Das ist ganz wichtig, dass das nochmal hervorgehoben wird. Und gleichzeitig hast du ja auch, du hast gesagt, du hast gemodelt, du hast ja auch studiert, ne? Du hast erst Wirtschaftswissenschaften studiert, dann hast du Schauspiel studiert. Also das heißt, du bist ja trotzdem auch weiterhin, trotz dieser Erfahrungen, deinen Weg gegangen und das auch sehr erfolgreich, sehr diverse Wege hast du eingeschlagen. Und dann bist du im Ausland gelandet, in Amerika, hast dort an renommierten Unis studiert und bist dann wieder zurückgekommen. Na, wieso?
Why not America? Ich glaube, also ich war ja natürlich in Los Angeles und das ist La La Land. Und ich glaube, nach 5 Jahren hatte ich einfach die Nase voll. Also man muss natürlich sagen, L.A. ist einfach ein super Ort, aber nicht für alle Menschen. Für mich war es, ich glaube, da war ich irgendwann doch zu sehr norddeutsch. Also ich war schon sehr europäisch und kam mit so vielen Sachen überhaupt nicht klar. Also diese Oberflächlichkeit. Und dann bist du mit jemandem verabredet und dann rufst du 10-mal an und die gehen nicht mehr ran oder die kommen gar nicht. Okay. Oder alle sind high und also das wurde mir dann zu viel, ne?
Ja.
Aber im gleichen Atemzug, wenn man für Party-Life gemacht ist, dann ist L.A. großartig, ne? Und dazu kommt auch noch, dass Los Angeles ist ein Ort, wo alle hinkommen, weil alle Träume haben. Je besser connected man ist, desto wichtiger ist man und desto mehr Freunde oder Hass hat man auch. Nach 5 Jahren musste ich einfach für mich eine Entscheidung treffen. Dazu kam auch noch, dass ich wahnsinnig viele Leute getroffen habe, Leute auch, die in meiner Schauspielklasse waren, die wie aus Texas kamen oder aus Ohio, Cleveland, wo auch immer. Und wenn du den Durchbruch nicht bekommst, dann musst du wieder zurück. Und teilweise haben sie viele Frauen, besonders Frauen, diesen Sprung nicht geschafft und waren schon mit 50, 55 in L.A. und haben noch gekellnert oder und waren unglücklich. Die Typen, mit denen sie vielleicht zusammen waren, sind irgendwie weg. Also das war mir einfach zu unruhig. Und nach 5 Jahren kennst du Los Angeles. Also du kennst alles und du weißt, wie das Leben ist. Und das ist nicht mehr so, oh yo, ich gehe jetzt nach Hollywood, sondern du lebst das Leben. Du bist da, du bist auf Partys, du kennst viele Menschen, du kennst die ganzen Casting-Prozesse. Ich habe alles durch. Und natürlich waren die Anfänge für mich wahnsinnig schwierig, weil ich kannte ja niemanden, als ich nach Los Angeles gegangen bin. Hab dann bei irgendjemandem auf der Couch erstmal geschlafen. Hab dann irgendwann, weil ich keine Kohle mehr habe, wie in meinem Auto geschlafen. Wow, natürlich, also ich war auch viel zu stolz, um einfach meine Eltern zu sagen, so, yo, ich habe nicht geschafft, ich komme jetzt nach 6 Monaten wieder zurück. Yeah. Weißt du? Dazu muss ich auch noch sagen, ich habe mir jeden Cent selbst erarbeitet und ich wollte einfach nicht aufgeben. Ne? Weil mein Papa hat gesagt, ja, wenn du unbedingt so dieses Ding machen möchtest, dieses Ding, Schauspiel, dann machst du das, aber du kümmerst dich selbst um die Finanzierung. Und das habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich wollte natürlich nicht aufgeben. Ne? Aber es war wahnsinnig hart, bis ich eben mein Arbeitsvisum bekam und hatte 5 Jobs, um einfach klarzukommen. Ne? Das darf man, ja, das ist, oh Gott, ich habe alles getan. Ha, Babysitterin. Und man muss natürlich bedenken, ich habe sehr viel Erfolg in Deutschland schon gehabt. Ja. Ich habe hier schon gedreht gehabt. Ich war schon Miss. Ich habe jahrelang für große Stars wie Terry Mugler, Escada, habe lange für Otto gearbeitet. Und trotzdem gehe ich zurück und ich habe gekennert. Ich habe als Deutsch Unterricht gegeben. Keine Ahnung, alles. Und dann noch zusätzlich gedreht und Schauspielschule gemacht. Das war echt hart.
Wow.
Aber es war trotzdem für mich ganz wichtig, um einfach zu wissen, was ist mein Leben, wo setze ich meine Prioritäten hin, wo will ich hin und will ich das wirklich machen oder ist es einfach nur ein Traum, es machen zu wollen? So wie zum Beispiel ganz viele Leute wollen nur the red carpet, but they don't want to do the job.
Yeah.
Und das musste ich einfach mir die ganzen Fragen beantworten. Und nach 5 Jahren habe ich gedacht, okay, ich habe alles gesehen, ich habe hier auch gedreht und habe die alles kennengelernt. Und ich bekam auch dann Anfragen in Deutschland, was mich natürlich wahnsinnig dann motiviert hat, dann zu sagen, okay, ich komme einfach mal zurück. Und probiere das erstmal aus. Und dann bin ich geblieben.
Krass. Auch da wieder so ein Perspektivwechsel, ne? Total spannend, auch zu verstehen, wie funktioniert es so auf der anderen Seite der Welt sozusagen, ne? Und ist das Gras wirklich grüner drüben, ne? Wie alle immer sagen, oh, Amerika, Traum oder Land der, weiß ich nicht, ewigen Träume oder wie auch immer.
Möglichkeiten, genau.
Begrenzte Möglichkeiten. Und dann geht man rüber und merkt, nein, das war einfach nur richtig gutes Marketing. Ne?
Ja, also, es ist, also wie gesagt, ich finde, alle Menschen dürfen und sollen das ausprobieren, wenn sie es möchten. Aber man darf nicht zu viel erwarten, weil man zu viel geträumt hat oder viele, keine Ahnung, sich irgendwie Filme gesehen hat und dachte, ja, genau so läuft's ab. Ich meine, wenn man heute in Los Angeles landet, an Hollywood Boulevard leben so viele Obdachlose, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja.
Und ohne Auto kommst du nirgendwo weiter. Und da habe ich auch gedacht, so, nee, ich fahre nicht mit dem Bus. Weil ich glaube, die ersten 2 Wochen habe ich gefragt, wo fahren hier die Busse? Ich muss ja von A nach B. Und dann sagte meine Klassenkameradin, die kam aus Japan, sagte sie, also ich habe gelernt, sie ist immer mit dem Bus gefahren, aber für sie war es überhaupt gar kein Problem. Sie so, ja, also es ist so in Los Angeles, wenn du mit dem Bus fährst, dann hast du gar kein Geld. Also dann bist du richtig pleite. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich erst recht nie mit dem Bus.
Wow. So,
meine Mutter hat mir mal beigebracht, auch wenn du nichts zu essen hast, du musst immer gut aussehen und rausgehen.
Ja.
Also habe ich gesagt, da fahre ich never ever. Ich bin auch nie mit dem Bus gefahren. Ich bin lieber zu Fuß gegangen, als mit dem Bus zu fahren. Ey, ich habe am Anfang in Hollywood Hills gewohnt. Da hatte ich eine super Wohnung. Also es war ein Haus, vermietet an Schauspieler, Musiker. Und da hatte ich eben ein Zimmer. Und das war ab in den Hills und bin jeden Tag von den Hills ganz runtergelaufen und die Leute haben gedacht, ich wäre total bescheuert, weil kein Schwein zu Fuß geht.
Ja, ja, weißt du? Stimmt. Oh Gott. Ich bin ja auch ein paar Mal in Amerika gewesen und das ist so wahr. Ne? Jeder hat ein Auto. Jeder.
Ja,
und du kommst überall nur mit dem Auto hin, ne?
Genau, richtig. Ja. Bis ich irgendwann ein Auto hatte, genau.
Ja.
Bis ich, ja.
Wow, also das ist so spannend, ne? Also auch gerade, weil du Hollywood Boulevard erwähnt hast. Ich war ja auch mal einmal kurz in L.A. und bin an diesen Walk of Fame da vorbeigegangen und habe mir gedacht, oh, jetzt kann ich mir das endlich angucken, ne? Wo alle Stars sich hinknien und ihre Hände da vor die Sterne setzen und so. Das war also wirklich, ich habe noch nie sowas Enttäuschendes gesehen.
Ja, ne? Genau so
also
ist
man
es,
man geht da hin und denkt sich, was, das ist diese Straße?
Ja, richtig, also,
Und die ist noch nicht mal so richtig breit, sondern so, du musst ja teilweise, ne, dich,
Das
muss man wirklich mal erleben. Da war für mich auch klar, es ist so wichtig, eine Erfahrung zu sammeln, weißt du?
Absolut,
und nicht von
absolut.
Irgendwie Erzählungen und so weiter. Ja, da ist die so, hier ist die so. Also wirklich mal erleben, wie es ist, ne? Und das in jede Richtung, ne? Ob man jetzt über Afrika spricht oder über Amerikaner spricht. Fahr erstmal hin und bild dir eine Meinung. Also sammle Daten, bevor du sagen kannst, die leben ja immer so und so.
Ja,
und die sind
ja,
immer
ja.
so und so. Ne?
Schwachsinn,
also,
ja.
Das ist
total.
So, also richtig gut, dass du diese Erfahrungen sammeln konntest. Und
ja, absolut. Ich meine, so viele Obdachlosen hast du noch nie in Afrika gesehen, in Ghana, weißt du?
Also krass. Und der Kontrast ist ja auch voll krass. Ne?
Ja,
also,
das ist ja.
Wenn man mal darüber, ne, diese Narrative, die in der Welt einfach zu finden sind. Ne? Wenn man an Amerika denkt, woran denkt man? Wenn man an Afrika denkt, woran denkt man? Ne?
Ja,
und das mal vergleichen mit der Realität, da bekommt man einen Schock.
Absolut, absolut. Und gerade auch diese, ne, also ich meine zum Beispiel, gerade was Los Angeles angeht, dann hast du hier Hollywood Boulevard, dann läufst du zwei Hausblocks rechts und dann bist du komplett im Ghetto. Läufst du aber die andere Richtung, zwei Hausblock Richtung Norden, da hast du Beverly Hills, die großen Villen. Also das ist so crazy und alle versuchen doch irgendwie miteinander auszukommen, mehr oder weniger. Und trotzdem bist du, es ist alles so nah beieinander und trotzdem leben alle so in ihrer Welten. Das ist echt abgefahren. Weißt du, fährt jemand jeden Morgen mit einem Bentley aus dem Haus und andere Leute müssen auf der Straße so draußen schlafen. Ja, es sind die Bilder. Ja, total.
Wow.
Ja.
Also da kann ich verstehen, unter anderem, dass du natürlich dann so das Bedürfnis hattest, wieder nach Hause zu gehen und auch gute Gründe, ne? Gerade mit dem Interesse, das man auch an die hatte dann in dem Schauspielbereich. Ne?
Absolut. Und ich glaube, wenn die Anfragen nicht gekommen wären, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich ja noch länger geblieben, ich weiß nicht, aber das war einfach, also für mich gibt es keine Zufälle, es gibt nur Fügungen und für mich waren das einfach schöne Fügungen, dass dann auf einmal die großen Anfragen kamen, große Produktion in den Hauptrollen und dann habe ich gedacht so, yo, danke lieber Gott, du machst mir gerade alles super leicht, eine Entscheidung zu treffen und deshalb habe ich gedacht so, yeah, go with the flow and take it und dann bin ich eben zurückgekommen und dann kam eins nach dem nächsten und dann bin ich geblieben.
Wow.
Ja, es war nicht so schmerzhaft, wie ich gedacht habe.
Ach, wie schön. Das heißt, du hast dann entdeckt, okay, hier kannst du in Deutschland auch im Bereich Schauspiel Karriere machen und bist dann zurückgekommen? Oder wie ist das dann verlaufen für dich?
Es ist tatsächlich so verlaufen, dass ich, bevor ich nach Los Angeles gegangen bin, hatte ich Anfragen und die waren alle unter... Also Prostitution, Geflüchtete, also wirklich Nonplusultra.
Ja, das wollte ich nämlich auch fragen, ne? Welche Rollen das gewesen sind. Also,
krass. es waren echt harte Rollen, fiese Rollen.
Wow.
Und natürlich habe ich die am Anfang angenommen, ganz klar. Aber irgendwann habe ich gedacht, so, ey, ich will das nicht mehr. Ich habe das ja alles schon gespielt und jetzt will ich mal was anderes erleben. Und als ich dann eben zurückkam, kamen auf einmal ganz andere Rollenangebote. Ne? Ich meine, in 5 Jahren ist so viel passiert, von 2004 bis 2009. Ne? Und deshalb dachte ich so, ja, dann probiere ich einfach mal aus. Und deshalb, also es war einfach eine ganz andere Entwicklung, weil doch einiges passiert ist. Natürlich war das danach nicht vorbei mit den Klischee-Rollen. Die kamen dann ja auch noch mehr.
Okay.
Aber der Unterschied war einfach nur, dass ich selbstbewusster entscheiden konnte, das mache ich, das mache ich nicht. Und das konnte ich vor L.A. eben nicht.
Okay, na? Und woran lag das? Lag das an der am Mangel an Angeboten oder lag das an dir und deinem eigenen Selbstbewusstsein, entscheiden zu können, okay, diese Rolle mache ich, diese mache ich nicht?
Ich bin gewachsen. Ich bin selbstbewusster dann geworden. Ich wusste viel mehr, wer ich bin. Natürlich muss man dazu sagen, dass bevor ich nach Los Angeles gegangen bin, ich hatte meine Eltern, um uns herum waren Menschen, die in Ghana Akademiker, Akademikerinnen waren. Mein Vater war Flugzeugingenieur, meine Mutter war Groß- und Außenhandelskauffrau. Und die haben alle in Kiel geputzt. Das ist nämlich krass, das Bild, was ich kannte.
Yeah, ne?
Und für mich war natürlich, ne, also das heißt, für mich war das Bild im Kopf, wow, mein Vater, der ist geflogen. Er war einer der besten Kumpels von Rawlings und er ist hier und macht sauber von Leuten. Also das ist abgefahren. Und musste komplett eine Ausbildung machen, damit er als Schlosser arbeiten konnte. Meine Mutter musste auch eine neue Ausbildung machen. Und das sind die Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, bevor ich nach Los Angeles gegangen bin. So, dann komme ich da an und begegne schwarze Frauen, die CEOs sind in irgendwie Sony oder irgendwelchen großen Architektenunternehmen, schwarze Männer, die Chefs waren in ihren eigenen Unternehmen und oder für große Unternehmen gearbeitet hatten. Die hatten tolle Autos, tolle Häuser und keiner hat gesagt, oh ja, ihr habt das bestimmt nur, weil ihr Sportler seid oder weil ihr vielleicht doch Drogen verkauft. Und das waren ganz andere Bilder und andere Vorbilder, die ich dort zum ersten Mal so ganz nah erleben durfte.
Ja.
Zumindest beruflich. Ne? Das geht jetzt nur um berufliche Perspektive, weil Vorbild, das sind meine Eltern für mich. Und deshalb habe ich so viel gelernt, weil ich auch ganz, ganz viele Menschen auch Fragen gestellt haben. Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Und das war teilweise witzig, weil ich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man sich Gedanken machen muss, etwas machen oder nicht machen zu können, weil man schwarz ist. Auch die erkennen Rassismus, aber das war ein ganz anderer Rassismus als das, was ich eben als Kind kannte. Und für die war es ganz normal, I do my college und dann mache ich das, was ich machen möchte. Dass es nicht einfach ist, weiß ich, aber ich mache es trotzdem.
Ja. Yeah.
Und so kam ich eben zurück und wusste, ich mache meine Sachen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist mir egal. Ich mache es trotzdem.
Mhm.
Und deshalb kam ich mit so einer Einstellung zurück, ja.
Krass, wow. Sehr, sehr inspirierend und sehr augenöffnend auch. Und ich kann das total verstehen, dass du diese Inspiration gefühlt hast und dich das dann auch einfach auf ein ganz anderes Selbstbild Niveau gebracht hat, ne? Und du dann gemerkt hast, ja, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Die sehen ja genauso aus wie ich, ne? Also.
Absolut, absolut. Zum Beispiel unter anderem meine damalige Schauspiellehrerin Tasha Smith. Tasha hatte eine ganz krasse Jugend und Kindheit erlebt und war auch extrem kriminell und ist nach Hollywood gekommen und hat sich dort als Schauspielerin irgendwie versucht durchzukämpfen. Und kam irgendwann auf die Idee, als Coach zu arbeiten und hat damit auch gut Erfolge erzielen können, weil sie wahnsinnig super connected ist. So, und dann irgendwann hatte Tasha eine Schauspielschule, wo ich natürlich auch war und ganz, ganz viele anderen. Und hat einmal im Monat so prominente Freunde, Freundinnen quasi eingeladen. Mhm. Unter anderem Tyler Perry oder Denzel Washington oder jemand wie Angela Bassett. Also da kamen so, also einmal kamen so die Stars, weißt du, und dann sitzt du da und die erzählen natürlich auch ein bisschen so, ne, ihr Leben und alles drum und dran. So. Und ich weiß noch, dass irgendwann hat Tasha über Träumen, wir redeten über Träumen, Wünsche und alles drum und dran. Und dann sagte sie ganz trocken, und ich war so schockiert, dass sie so mental einfach so sagen konnte. Und sie sagte, so, ich bin zwar jetzt Coach und ich will damit Erfolg haben, aber eines Tages werde ich auch den Oscar kriegen. Und wir alle so, oh yeah, okay, that's cool. Natürlich hat sie den Oscar noch nicht bekommen. Aber von da bis jetzt habe ich sie in so vielen krassen Produktionen gesehen, große Rollen, große Filme. Jetzt auch hat sie auch die Ehefrau von Martin Lawrence in Bad Boys gespielt. Das ist Tasha Smith.
Okay.
Und da sind Leute, die auch nicht einfach hatten.
Ja.
Und die hatte eine Kindheit, die man kann diese Art von Kindheit gar nicht mit dem vergleichen, was wir in Deutschland haben, weil sie ist in einem Ghetto geboren und groß geworden und Waffengewalt und verstehst du, das ist dieser Unterschied. Und wenn du so viele Leute kennenlernst, die so geboren werden und fast forward, habe ich so ein Leben nicht in Deutschland. Ich bin, ich habe 10 Jahre in Ghana gelebt, ich hatte nicht viel, aber es war friedlich. Ja. Dann komme ich nach Deutschland und hatte auch nicht viel, aber es war friedlich.
Auch
und
friedlich, ja.
Verstehst du?
Ja.
Und als mir das klar wurde, habe ich gedacht, jetzt habe ich verstanden. Und mein Vater hat auch ganz früh gesagt, du kannst immer Entscheidungen treffen. Willst du dich klein machen, durch die Welt laufen als Opfer oder willst du dein Leben in die Hand nehmen und einfach machen? Weil einfach wäre das never ever. Weil du so bist, wie du bist eine Frau, du bist schwarz. Punkt. Und das ist egal, wo du wohnst. Mhm. Und das war für mich klar. Das war für mich so glasklar und so, das ist, und so funktioniere ich und so lebe ich und so mache ich meine Arbeit.
Ja, also wow, da kann ich absolut, also mehr als nachvollziehen, wie sehr dein Selbstbild und dein Selbstbewusstsein sich dementsprechend verändert haben und gewachsen sind, dass du dann einfach mit einem ganz anderen Selbstbild durchs Leben läufst, ne? Und es gar nicht, also noch mal weniger damit zu tun hat, dass du eine schwarze Frau bist, sondern dass du einfach merkst, ich kann so viel. In mir steckt so viel. Und ich sehe es an anderen, die weniger hatten als ich, die Härteres durchlaufen mussten als ich. Mhm. Und wenn die so viel aus sich herausholen können, trotz dieser oder wegen dieser Umstände, was kann ich erst tun, der nicht diese Narben hat und ne, diese Traumata und Dinge da mit mir schleppen muss, die ja ne, schwer sind. Das sind ja alles so wie Koffer, ne, die man mit sich schleppen muss durch dieses Leben. Das heißt, du hast gar nicht so viele schwere Koffer. Das heißt, du kannst viel schneller vielleicht, kann man sagen, fliegen lernen und hast das für dich genutzt und dann auch noch mit dem Bonus, sage ich mal, dass du eine schwarze Frau bist. So,
ja, absolut. Ich meine, man, ne, man kann so oder so sehen. Und ich meine, so einen Koffer haben wir alle. Bei dem einen ist es ein bisschen schwerer, bei dem anderen ist es ein bisschen leichter. Und wie gesagt, mein Koffer trage ich nach wie vor, aber es ist nicht mehr so schwer, weil ich echt, ich bin sehr authentisch mit mir selbst. Ich konfrontiere auch mich selbst. Also ich schaue dann im Spiegel an, wenn mich irgendwas nervt und frage mich selber, ja, was ist jetzt dein Problem, junges Mädchen? Ne? Was stellt dich gerade? Wieso bist du gerade so? Ne? Klar, manchmal gelingt es mir ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger oder gar nichts. Aber ich arbeite jeden Tag dran, weil ich niemanden, ich bin kein Opfer, werde ich auch nie sein, geschweige Opfer meiner selbst, um Gottes Willen. Ne? Und wie gesagt, also die 2 Jahre, die ich alleine in Ghana war, oder 2,5 Jahre, wo meine Mutter und meine Schwester schon hier waren, mein Papa ja, es hat mich wahnsinnig verunsichert und hat mich wahnsinnig negativ beeinflusst, weil ich richtig hart kämpfen musste, um zu überleben. Und ich hätte, deshalb versuche ich das zu erklären, ich hätte das zu einem Problem machen können. Aber ich kann jeden Tag aufstehen und jeden Tag entscheiden. Es war scheiße, aber ich mache das nicht zu einem Problem. Da zu sein, ohne Eltern, zu versuchen, klarzukommen mit sich selbst, irgendwie die Ängste, die man hat, diese Unruhe, morgens aufzustehen, nicht zu wissen, was man essen sollte, Wasser zu holen. Alleine, ich meine, ich weiß nicht, ob du irgendwie in Ghana, wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, die ganzen Schläge, die man in Ghana ertragen muss in der Schule, ne, das ist auch ein Koffer von mir. Aber die habe ich ganz schnell versucht, leer zu schöpfen, ne? Einfach leer zu machen. Alles auspacken. Alles auspacken. Ne? Und ich wünsche mir, das würden viel mehr Menschen machen, viel mehr Frauen besonders das machen, weil man sich dadurch ein bisschen freier fühlt. Freier. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle ehrlich genug sind, uns im Spiegel zu betrachten und ganz ehrlich mit uns zu sein. Was stört mich gerade? Warum bin ich sauer? Warum reagiere ich so? Was triggert mich bei den Fragen oder jene Fragen? Und wenn man ehrlich die Fragen beantwortet, dann hat man was losgelassen.
Ich finde das auch ganz wichtig, weil diese Fragen zu stellen. Ich habe das letztens mit einer Freundin besprochen, die auch in einer Konfliktsituation war. Und dann haben wir beide gemeinsam diese Situation analysiert und gemerkt, dass an der Sprache ganz viel absehbar ist, wo, wie sag ich mal, diese Opferhaltung zu erkennen sein könnte. Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, er oder sie hat das und das getan und deswegen bin ich so und so oder deswegen fühle ich mich so und so. Dann haben wir über dieses Thema Accountability oder Verantwortung gesprochen, ne? Dass wie kann es sein, dass die Tat eines anderen Menschen so viel Einfluss hat auf dein Verhalten und deinen Gemütszustand? Ne? Ja. Das heißt, wenn ich lache, bist du glücklich. Wenn ich nicht glücklich bin, bist du auch nicht glücklich. Wenn ich wütend bin, hat das auch einen Effekt auf dir. Das heißt also, dieser Mensch kontrolliert dich mit seiner Verhaltensweise.
Absolut. Und
das war voll spannend, das so, so zu dekonstruieren, also so runterzubrechen. Und dann zu realisieren, wenn ich sage, du hast das und das getan und deswegen fühle ich mich so und so. Krass, was für eine Macht man diesem Menschen gibt. Ne? Und dann haben wir angefangen, das zu ändern und gesagt, okay, wie können wir das anders ausdrücken? Wir könnten zum Beispiel sagen, von du hast dies getan zu ich wünsche mir das und das. Ne? Genau, das haben wir gesagt, ich wünsche mir das und das. Und es wäre schön, wenn du das und das tust. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber auch viel mehr ins Innere geguckt und gesagt, wie kann ich mich entscheiden zu fühlen? Ne? Also wenn Person XY mich beleidigt, ich kann entscheiden zu sagen, okay, finde ich nicht cool, was du machst oder getan hast, aber ich lasse mir dadurch zum Beispiel den Tag nicht verderben, beispielsweise. Ne? Also dass man differenziert zwischen was kann ich tun und was kannst du tun? Und nicht das alles in so einen Klumpen von wegen, was du machst, ist gleich, was ich mache oder ist gleich, was ich fühle. Das ist nicht so. Das ist alles eine Entscheidung. Und deswegen finde ich das total spannend, was du sagst. Ne? Dieses Opferdenken, ne? Es ist eine Sache, die ich entscheide. Bin ich das oder bin ich das nicht? Und das ist alles in deinem Kopf am Ende des Tages.
Absolut.
Und das spiegelt sich in deiner Sprache wieder, spiegelt sich wieder, wie du mit Menschen umgehst und wie du mit dir selbst umgehst auch.
Absolut, absolut. Da hast du total recht. Und das ist ja genau das. Und deshalb immer ich, also auch meinen Kindern sage ich das auch. Ne? Auch meinen Mann, also wenn wir, keine Ahnung, man hat ja auch manchmal Stress, weißt du, da muss man wissen, okay, ich fühle mich gerade so und so. Ich fühle mich so. Für dich
ganz genau
ist es vielleicht nicht so. Aber ich, ne, dadurch, dass das gesagt wurde, fühle ich mich gerade ungerecht behandelt. Ich habe das Gefühl, dass mir das wehtut. Ich. Und wenn du bei dir bleibst, dann ist es nicht, du hast das gemacht und du hast das gemacht und nur deinetwegen kann ich das. Es gibt Leute, die sagen, ja, nur seinetwegen bin ich dieses und jenes. Nur, weißt du, und das machen die auch mit den Kindern. Weißt du? Und auch meinen Kindern sage ich, egal was ihr tut, und das sage ich schon, seitdem sie sprechen können, du bist für dich und für dein Leben verantwortlich.
Ja.
Das, was du tust und sagst, hat eine Auswirkung, ob du willst oder nicht. So, überleg dir ganz genau. Und ich glaube, wenn es uns klar wird, dann glaube ich, dass wir auch ganz anders mit uns selbst umgehen können und dürfen. Und ich habe zum Beispiel kein Problem damit, meinen Kindern zu sagen, hey, ihr Süßen, Mama braucht jetzt mal eine halbe Stunde für sich alleine. Ich will nicht angesprochen werden und ich fühle mich überhaupt nicht schlecht dabei. Verstehst
Sehr
du?
Gut.
Und das ist das. Weil mir ist es angenehmer, zum Beispiel jetzt gerade das, was das angeht, dass ich glücklich bin, ohne jemandem weh zu tun. Nur ich kann nicht glücklich sein, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich in eine Box hineingepackt. Und jetzt versuche ich irgendwie rauszukommen und ich werde trotzdem noch weiter runtergepresst. Und das passiert auf so vielen verschiedenen Ebenen, sei das beruflich, privat, freundschaftlich, in der Welt. Und da ist es immer ganz wichtig, dass wir lernen zu reflektieren.
Ja, sehr spannend. Also du hast ja auch später dann angefangen mit den anderen Bereichen deines Berufsbildes, sage ich mal, weil du hast ja gemodelt und bist dann Schauspielerin geworden. Aber du hast dann auch angefangen zu schreiben und zu verlegen. Und ich habe dann auch entdeckt, dass du ja so die Weichen gestellt hast, könnte man sagen, für so Menschen wie mich zum Beispiel, die sich jetzt auch sehr intensiv mit dem Thema Afrodiaspora im deutschsprachigen Raum befassen, weil du ja auch schon 2014, also genau vor 10 Jahren, hast du ja auch My Black Skin, Schwarz erfolgreich Deutsch, gelauncht. Ich fand das so witzig, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist ja genau die Tagline, die ich auch gewählt habe für den Podcast. Total cool. Und mir war das gar nicht bewusst, ehrlicherweise. Und ich finde das so spannend, weil ich sehr gerne verstehen möchte, was hat dich da inspiriert? Also war das auch dieses Thema Opferhaltung? War das, genau, also ich will da nichts vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du das so skizzieren.
Also es war dann tatsächlich so, als ich dann in Amerika war und für mich zum ersten Mal so viele Vorbilder gesehen habe, die ich in Deutschland nicht sehen konnte zu damaliger Zeit, kam ich zurück, hatte schon in L.A. so angefangen, so Konzepte dann irgendwie zu schreiben, weil ich gedacht habe, so wow, ich möchte gerne die Vorbilder, die wir in Deutschland haben, so präsentieren, dass auch andere Kinder, andere Jugendliche diese Leute sehen können. Und ich habe in L.A. ein T-Shirt mir selber drucken lassen, darauf steht Black German Beautiful oder so war das. Und dann habe ich gedacht so, oh, das ist ja super. Und das war so witzig, weil ich natürlich ja so deutsch aussehe in L.A., dass die alle dachten so, oh, really, are you really, like, really, really German? I said, yeah. So, like, do you speak German? I'm like, yeah, of course. Und die Leute waren so, boah, wow. Es war nur so ein Gag und das war so, es kam aber super mega. Und da war es, weißt du, wie willst du denn dein Buch nennen? Und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich mein T-Shirt, den ich selbst produziert habe, als Titel nehmen möchte. Und aber nicht beautiful, weil das ist Schönheit. Was ist das überhaupt, ne? Aber erfolgreich, ne, schwarz-deutsch erfolgreich, das fand ich irgendwie ganz gut. Und da habe ich dann 2009, 2010 angefangen zu recherchieren und zu gucken, wo sind die Vorbilder in Deutschland, wo sind die schwarzen Vorbilder. Und so kam die Idee und dann kam das Buch nach sehr, 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 sehr viel Arbeit, Schweiß, Arbeit, das Buch dann 2014 raus.
Wow. Ja. Krass. Das heißt, die Arbeit für das Buch hat wann gestartet? Also schon
2009.
Okay. Wow. Ja. Wow. Und wie war das also für dich in deiner Recherche? Was hast du entdeckt? Weil heute kann man sagen, ja, es gibt Vorbilder und gleichzeitig sagt man, es gibt nicht genug. Wie war das denn in deiner Zeit dann damals?
Es war so, dass es, klar, damals war es viel, viel schwieriger, die Vorbilder zu finden. Ja. Weil ich meine, Social Media, das ist ja erst, ist ja gar nicht so alt. Yeah. Und das heißt, ich habe echt Google, das war so witzig, ich habe immer gegoogelt, schwarz, Anwalt, Deutschland. Ich habe keine Ahnung, Englischen, ich dachte, oh Gott, wie sollst du hier Leute zusammenfinden? Aber ich habe tagelang, wochenlang, monatelang immer gegoogelt, habe dann Leute gefragt, kennt ihr Leute, die vielleicht irgendwie in Architektur unterwegs sind, schwarz müssen sie sein. Und so kam ich nach und nach zu Leuten und dann kam auch teilweise Anrufe rein, weil Leute das mitbekommen haben. Das einzige Problem war eben, dass ich nicht nur Leute aus Ghana in dem Buch haben wollte, sondern unser Kontinent möglichst breit platzieren wollte. Yeah. Und das war auch eine große Herausforderung, weil doch die Ghana sehr, sehr präsent sind in
gerade
Deutschland.
Im Norden, ne?
Ja, gerade im Norden, genau. Aber es hat gut funktioniert. Klar, im ersten Buch sind immer noch mehr Ghana, aber dann habe ich auch Leute aus Kamerun, aus Togo und überall dabei. Und so kam eben das Buch. Aber ich muss dazu sagen, dass es viel, viel, viel schwieriger war, die Leute zu finden. Und als ich dann 30 Personen gesehen habe oder gefunden habe, dachte ich so, boy, guck mal. Also ich war total... Ich weiß noch, als ich das erste Mal von Professor Dr. Janka gehört habe, ihm gehört habe. Und dann dachte ich so, krass, und dann habe ich ihn gegoogelt und Herzchirurg und weltweit bekannt und ist ja bei uns im Charité. Und über Janka kam ich dann eben zu seinem Sohn, der Arthur Janka, der auch erfolgreich unterwegs war. Und dachte ich so, wow, dann will ich euch beiden haben im Buch. Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war dann auch für mich so eine, boah, guck mal, so viele Vorbilder haben wir. Und wieso sind die aber nicht so sichtbar? Wieso sieht man diese Leute nicht? Weil wenn ich die gesehen hätte mit 11, 12, als ich in Deutschland, oder mit 10, als ich nach Deutschland kam, ich glaube, ich hätte ganz anders träumen können. Natürlich bereue ich mein Leben nicht. Alles genauso würde ich genauso machen, wie es mir passiert ist oder wie ich machen durfte und konnte. Mhm. Aber ich glaube, für viele andere wäre das vielleicht eine schnellere Aha-Moment.
Ja.
Aber wie gesagt, heute ist es natürlich anders. Ne? Also es gibt auch ganz viele Menschen, die auch so ähnliche Projekte danach gemacht haben. Das heißt, wir sind überall zu finden und zu vertreten. Ja.
Ja, wow. Also ich finde es so cool, wirklich, wirklich inspirierend. Und auch, weil du ja überhaupt nicht es nicht leicht hattest, diese Menschen zu finden. Ne? Also ich habe mich an LinkedIn gesetzt und habe einfach geguckt, welche Leute habe ich, die irgendwie schwarz aussehen. Ich habe da Bilder gehabt. Ne? Und ich konnte dann gucken, okay, sind sie in Deutschland, sind sie in Europa, sprechen sie Deutsch, wie ist die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Es ging ja viel leichter in meinem Fall. Ja. Und bei dir hast du ja also extrem kreativ sein müssen, um zu gucken und auch ne, Menschen direkt ansprechen. Ich habe hier meinen Laptop und Internet gebraucht. Ne? Und,
ich habe die angerufen. Halt,
also das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Struggle, kann man sagen, oder eine ganz andere Herausforderung. Und das hat echt, also so viel dafür getan, dass wir in der Lage sind zu sagen, okay, es gibt uns, ne, und wir können diese Dinge tun, die man tun kann. Und gleichzeitig ist es ja noch immer so. Also ich in meiner Generation jetzt nach dir kann sagen, ich finde immer noch, es gibt nicht genug. Ne? Also ich suche selber immer weiter. Und es ist total spannend. Und ich frage mich auch, was ist so dein Eindruck? Also hast du das Gefühl, die Menschen sind nicht sichtbar, weil die sind einfach busy und machen so ihr Ding? Oder ist das so eine Sache von, wir wollen nicht sichtbar sein, aber gleichzeitig will man irgendwie doch akzeptiert oder ne, gesehen werden, in Anführungsstrichen, als normal?
Also ich glaube, jetzt in Zeiten von Social Media sind doch ganz viele schwarze Menschen sichtbar. Also man sieht die schon, ne? Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Das wäre ja, also wenn ich jetzt komplett das Projekt machen würde, ich glaube, dann würde ich auch heute nicht machen, weil da gibt es einfach viel zu viele Menschen oder Projekte, die sowas, ne, die so das gleiche Thema behandeln. Aber ich glaube schon, dass sie sichtbar sind. Was ich aber immer noch ganz wichtig finde, ist, es reicht ja nicht nur sichtbar zu sein auf Social Media, sondern eben je nachdem, was man macht und wie man unterwegs ist, eine gewisse, einfach eine professionelle Plattform einfach zu haben. Also heutzutage kann man ganz günstig Webseiten machen lassen und dass man eben zu sehen ist, dass man präsent ist. Ich glaube, das hilft auch einem selbst, egal was man beruflich macht oder machen möchte, dass es einem hilft, einfach ganz anders professionell gesehen zu werden als nur über Social Media. Aber ich denke schon, jetzt vor 10 Jahren, das war viel, 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 viel komplizierter, weil die Leute A, keine Social Media Seiten hatten, B, gab ja, glaube ich, keine Social Media. LinkedIn, glaube ich, gab es auch nicht 2004. Und es gab auch nicht so viele schwarze Menschen, die irgendwie auch so Webseiten hatten. Zwar vorhanden, aber sehr, sehr, sehr mickrig. Sehr wenig, ja.
Mm. Ja, und vielleicht sollte ich auch in der Hinsicht korrigieren, dass ich sagen müsste, Sichtbarkeit schwarzer Menschen, die nicht immer wieder zu sehen sind oder in gewissen Branchen zu sehen sind.
Ja, ich weiß, was du, okay.
Weil, also dies ist wahrscheinlich auch aufgefallen und das ist zum Beispiel ein Grund, deswegen ich mir da ganz wichtig ist, da eine wirklich, wirklich breite Palette an Menschen, an schwarzen Menschen zu interviewen, ne? Und eben nicht nur in eine gewisse Richtung oder Location meinetwegen auch, ne? Weil es ist ja schon so, dass schon sehr deutlich ist, dass sich gewisse Gruppen, sag ich mal, gebildet haben, ne? Oder so. Communities innerhalb der Communities sozusagen, die halt immer wieder aufeinandertreffen oder ne, sich immer irgendwie gegenseitig einladen oder supporten. Genau. Und mir war persönlich sehr wichtig, weil ich gar nicht so aus der Community komme. Also ich bin auch sehr, ich bin im Dorf aufgewachsen in Niedersachsen und wir sind zwar in eine afrikanische Kirche gegangen, aber das war so der einzige afrikanische Bezug, den ich hatte. Und außerhalb der Kirche und Familie war bei mir halt immer komplett bunt auch, aber nicht unbedingt schwarz. Das war auch total interessant. Ne? Also viel Albaner, Afghanen, Türken, auch Leute aus Angola zum Beispiel, die habe ich auch ganz selten jetzt so im Erwachsenenalter sehe ich die beispielsweise sehr selten. Mhm. Aber sonst, ne, Deutsch, Weiß, andere People of Color, sag ich mal. Und dann kam ich halt erst so in den letzten 5, 6 Jahren richtig in Verbindung mit schwarzer Community richtig und habe dann da selber auch für mich entdecken müssen, okay, es gibt eine Nummer eins, aber ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter irgendwie. Ne?
Ja.
Und das war für mich so, irgendwie war das nicht genug für mich. Und deswegen bin ich auch auf die Suche gegangen, um Menschen zu finden, die nicht immer wieder gesehen werden.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Ich glaube, das ist natürlich ganz klar, dass sich da Leute zusammentun, die sich dann eben gegenseitig unterstützen und untereinander sind. Und die sehen sich, also die reproduzieren auch ihre Sachen ja immer und immer wieder. Und besonders auch Leute, die auch irgendwie in den Medien bekannt sind, die, klar, bleiben sie in ihrem Bubble und wollen auch möglichst wenig oder kaum jemanden da drin haben. Und da muss man natürlich, wenn man einen Weg bestreiten möchte oder ein Ziel hat, da muss man eben manchmal doch ein bisschen länger kämpfen, damit man eben seine Platzierung hat. Weil es wird einem ja auch innerhalb der Community auch nicht immer ganz leicht gemacht, irgendwie teilzuhaben. Und ich habe aber, wie gesagt, für mich aufgrund meiner Erziehung, aufgrund meiner Lebenserfahrung immer gesagt, I want to be the one who build a table with a chair and invite. Weißt du, ich möchte nicht unbedingt an irgendwelchen Tische und Stühle sitzen und betteln, sondern ich will das selbst kreieren, weil ich glaube, ich habe auch gar keine Lust oder Zeit, irgendwo an der Schlange zu stehen und zu warten, bis ich reingemacht
habe. Weißt du? Ja.
Deshalb war ich auch so, als Jugendlicher war ich auch so kaum in der Diskothek, weil entweder ich wäre sofort reingelassen, gerade als ich in Berlin gewohnt habe. Es gab zu meiner Zeit in den 90ern so bestimmte Clubs, da wollten alle hin. Also entweder ich kannte den Türsteher und er hat mich sofort reingelassen oder ich bin gar nicht hin, weil ich habe gar keine Lust, mich dann irgendwo da hinten hinzustellen und dann zu warten und hoffen, nee, lass mich rein oder ich gehe nach Hause. Und toi, 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 es hat immer gut funktioniert. Aber das ist meine Einstellung. Ne? Und deshalb auch innerhalb unserer Community, ne, kann jede und jeder das machen, worauf er oder sie Lust hat und so. Und ich versuche auch meine eigenen Sachen zu kreieren. Und wer Lust hat, darf mitmachen. Und wer keine Lust hat, hey, you're free to go.
Ja, ich finde das auch sehr wichtig, weil ich merke zum Beispiel durch die Podcast-Gespräche, dass Lebensrealitäten wirklich sehr unterschiedlich sind. Ne? Und ganz laut sind die Stimmen, die halt sagen, okay, von der Mehrheitsgesellschaft sollte man nicht in eine Schublade gesteckt werden. Aber genauso, finde ich, sollten Stimmen laut sein, die sagen, auch in der eigenen im eigenen schwarzen Kollektiv oder der Community, in der man ist, sollte man nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ne? Weil dieses,
Fall,
okay, du bist schwarz und deswegen musst du das und das machen oder musst dies und dies machen, ne? Oder musst mal hier sein oder musst auch dieser Meinung zustimmen und so weiter. Das sollte nicht sein, weil wir gehen dann nur von einem Label oder einer Schublade in die nächste sozusagen. Ne?
Absolut.
Das habe ich auch, genau.
Na, nee, da bin ich total deiner Meinung. Also nur weil man schwarz ist, denkt man ja nicht gleich. Also ich meine, die Weißen denken auch nicht alle gleich. Also nee, das ist, eine ist natürlich schwarz oder weiß, klar. Das ist äußerliche Merkmale, die man auch sieht. Aber mental sind wir alle unterschiedlich. Ja. Und das ist mir zum Beispiel egal, ob du schwarz, weiß, pink, orange bist. Wir müssen mental auf eine gewisse Ebene sein.
Ja.
So, und wenn wir es sind, dann, keine Ahnung, dann kannst du halb orange sein und andere Hälfte grün und gelb. Das interessiert mich nicht. Sind wir mental auf der gleichen Ebene, dann kommen wir miteinander aus. Aber ich bin nicht extra, also ich nehme nicht alle Meinungen an und bin hinterher nur, weil die Leute schwarz sind.
Mhm.
Also interessiert mich nicht, weil ich bin nicht so groß geworden. Ich bin groß geworden, weißt du, was ich meine? Ich bin in Ghana geboren und auch innerhalb meiner Leuten haben wir, meine Familie, Meinungen akzeptiert oder gesagt, nee, das machen wir nicht innerhalb der Community, weil wir alle so sind, wie wir sind und damit bin ich groß geworden. Das heißt, ich bin nicht so, oh ja, jetzt bin ich dieses und jenes und alles in schwarz, also auch wenn ich die Meinung total scheiße finde, aber the sister oder the brother schwarz, also musst du, nee, mache ich nicht, also sorry. Ich springe auch nicht von der Brücke runter, weil 100 Schwarze denken, das ist geil.
Hm. Ja, ganz genau. Sehe ich genauso. Und ich frage mich, siehst du dann einen Unterschied zwischen, oder sag ich mal, wo siehst du so die Grenze zwischen als Support, ne? Also sich gegenseitig unterstützen als schwarzes Kollektiv oder schwarze Community und versus jeder ist irgendwie auch ein Individuum mit, ne, wie du gerade gesagt hast, deiner eigenen Meinung und deinen eigenen Werten und das, wofür du halt einstehst. So.
Also, ich habe meine Studien gelesen. Ich habe wahrscheinlich jetzt die Zahlen total falsch, nicht so parat, aber es ging darum, gerade was du erzählst mit Unterstützung innerhalb der Community. Also es gibt ja so bestimmte Communities, die unterstützen sich. Die Asiaten zum Beispiel, ja. Mhm. Dann gibt's natürlich, klar, weiße Community, je nachdem, wo sie sind. Und dann gibt's zum Beispiel die Schwarzen. Und es gibt da so eine Statistik, dass zum Beispiel Geld innerhalb der asiatischen Community zirkuliert vielleicht 26 Mal, bevor es außerhalb der Community rausgeht. Mhm. Das heißt, das Geld wird innerhalb des Community ausgegeben, unterstützt, finanziert 26 Mal.
Wiederverwendet, ja.
Wiederverwendet, so. Und dann, glaube ich, die Weißen sind das irgendwie 17% oder, wie gesagt, ich habe die Zahlen nicht, da bitte könnt ihr alle nachgucken, bitte.
Ja, ich werde es in die Shownotes stecken.
Genau. Und die Schwarzen 6 Stunden. Okay. Verstehst du? Das heißt, das zeigt einfach, wie wenig wir uns innerhalb unserer Community unterstützen. Lieber gehen wir raus und kaufen bei den anderen ein, als bei uns selbst. Und das ist irgendwie kollektiv sehr, sehr verbreitet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, ich kann keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich merke zum Beispiel, dass es oft so ist, dass wir in der Verbreitung, und also ich rede jetzt nicht von 10 Personen, die sich gegenseitig unterstützen. Ich rede jetzt kollektiv. Yeah. Na, dass wir in der Masse, und das tun wir nicht. Wir unterstützen uns in der Masse einfach nicht. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade, weil wenn ich mir vorstelle, wenn wir das machen würden, ohne auf, oh ja, ich habe das und das für dich getan, was tust du für mich? Mhm. Ohne diese Mentalität. Ich glaube, wir würden kollektiv, ich rede immer von kollektiv, wahnsinnig viel mehr erreichen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um einzelne Personen, sondern es geht einfach um die Masse. So wie eben auch die Asiaten, dass es auch um die Masse geht oder. Und ich glaube, oder auch bei den Türken. Die Türken kaufen bei den Türken ein. Punkt. Mhm. Ne? Und das ist etwas, da dürfen wir alle daran arbeiten. Jede und jeder darf gerne seine eigene Nase fassen und einfach überlegen, was kann ich tun? Was kann ich tun, ohne dass ich denke, so, ja, was tust du denn für mich? Sondern, was tue ich einfach? Mhm. Ja.
Mhm. So wichtige Worte. Also gerade dieses, was kann ich tun, ohne zu erwarten, dass mir jetzt alle was schulden, ne? Dieses, ich habe jetzt, ne, geleistet und auch dieses dann zeigen, ja, ich war das, ich habe das getan, ich habe hier, ne, das, also das sehe ich auch immer mal wieder ungerne.
Ja, ja, es ist ein riesen Ego-Problem natürlich, ganz klar, ne, die wir natürlich alle haben, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber klar, das, natürlich werden sich Leute fragen, ja, was tust du, ne, also ich jetzt, ne, also ich meine zum Beispiel, ich weiß, dass egal, wer mich anruft oder mich fragt, oder mir eine E-Mail schickt, kannst du dieses und jenes machen? Kann ich Kontakte haben? Tue ich sofort. Gib ich sofort meine Kontakte raus. Mm. Ich habe sogar eine Zeit lang schwarze Studierenden zu irgendwelchen Geschäftsleuten einfach mitgenommen, damit die dort Fragen stellen können. So Unternehmen wie zum Beispiel bei Hapag-Lloyd. Na, dann habe ich so gesagt, okay, ihr studiert, ich schleppe euch einfach mal hin, ihr trefft einfach den Marketingleiter und ihr stellt alle Fragen, die ihr wollt. Ihr macht Kontakte, weil vielleicht habt ihr Bock, hier bei Hapag-Lloyd zu arbeiten. Ne? Oder wir haben zum Beispiel hier in Hamburg einen Ian Karan, hat so die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Er war auch Wirtschaftssenator hier in Hamburg vor langer Zeit. Ne? Oder schleppt auch ein paar Personen hin und sagt so, Ian, ich komme jetzt mit ein paar Leuten. Wie sieht's aus? Kannst du einfach mal ein paar Tipps geben und alles drum und dran? Weil es tut ja nicht weh. Mir tut das nicht weh, sondern ich weiß, vielleicht brauchen diese Leute den Kontakt vielleicht jetzt, vielleicht auch nicht jetzt, aber vielleicht in 5 Jahren oder vielleicht nicht in 5 Jahren, aber vielleicht brauchen wieder andere Leute Kontakte zu Hapag-Lloyd oder und die können sich gegenseitig unterstützen. Und wenn ich manchmal was tue, dann sage ich, du, sieh einfach zu, dass du irgendwann mal was anderes für jemanden tust. Also gib einfach weiter.
Ja, ja.
Weil ich einfach nur das wichtig finde. Es tut ja nicht weh, was Gutes zu tun.
Richtig, das sehe ich ganz genau so. Ich finde auch wichtig, dass man dabei auch nicht vergessen darf, ne? Wie du gesagt hast, es geht ja ums Kollektiv und es geht um die Masse, ne? Mhm. Und natürlich kann man sich dann fragen, okay, was kommt zuerst? So ein bisschen dieses Henne- und Ei-Ding, ne? Machst du erst etwas oder unterstütze ich dich erst? Ne?
Erst, weil, genauso.
Ne, so dieses, ja, was gibt's denn da zu unterstützen? Weil, keine Ahnung, es gibt jetzt keinen Schwarzen, der Amazon ein Amazon-Äquivalent aufgebaut hat. Oder, ne, whatever. Aber ja, es muss ja nichts... Ne,
so. Aber die Frage, du sagst gerade, es gibt keinen Schwarzen, der so, so was Ähnliches wie Amazon aufgebaut hat. Aber wenn jetzt jemand wäre, wenn ein schwarzer Mann, eine schwarze Frau geben würde in Hamburg, in Deutschland, überall, und der oder die hat eine Idee, etwas Ähnliches wie Amazon zu machen, der oder die wird es so schwierig haben, weil kollektiv keine Unterstützung vorhanden sein wird. Hm. Wie soll man das denn hinkriegen? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Guck mal, ich habe mit meinem Verlag, Gratitude Verlag ist das einzige Verlag in Deutschland, Österreich, Schweiz von einer schwarzen Frau gegründet worden. Und ich bin nicht mal Mix, ja? Mm. Bin ich mal hier geboren. Mm-hmm. Was glaubst du, würde passieren, wenn kollektiv unsere Leute diese Bücher kaufen würden, das teilen würden auf ihre ganzen Social-Media-Kanäle? Was glaubst du, was passieren würde? Verstehst du, was ich meine? Yeah. Oettinger Verlag, verstehst du, hat auch lange gearbeitet, um heute da zu sein. Aber kollektiv wurde Oettinger von den Weißen unterstützt dadurch, dass die Bücher gekauft wurden. Sonst wäre Oettinger heute nicht Oettinger, wie man es kennt. Oder Kaisen oder wie die auch alle heißen. Das heißt, wir fangen alle irgendwo von Null an und brauchen einander, um zu wachsen. Nur wenn wir kollektiv unsere eigenen Leute nicht unterstützen, dann dürfen wir uns einfach nicht wundern, warum die Sachen vielleicht noch nicht vorhanden sind. Verstehst du? Mhm. Weil es natürlich so ist, dass zum Beispiel 80% meiner KäuferInnen sind weiße Leute.
Krass.
Und 70% oder 85% der Menschen, die vielleicht mir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, wir würden gerne eine Rezension schreiben, wir würden gerne dies und jenes machen, sind alle weiße Leute.
Krass.
Ich habe noch nie, bis heute habe ich noch nie E-Mails von schwarzer Personen bekommen, die gesagt haben, hey, wir würden gerne Rezensionen von XY Bücher schreiben. Never ever. Und das ist das, was ich meine. Wir sind kollektiv so easy peasy chili, dass wir nicht checken, wenn wir das nicht tun, bleiben wir da, wo wir heute sind. Wir wollen aber wachsen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen gesehen werden. Aber das geht nur kollektiv miteinander und eben nicht alleine. Mm. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Krass, ey. Ja. Das ist so krass, weil ich...
Wort zum Sonntag.
Ohne Witz, ey. Ich würde am liebsten sofort Mic Drop vorbei. Einfach mitnehmen, was hier gerade gesagt worden ist, darüber meditieren, ganz ehrlich. Also, weißt du, eine Sache ging mir durch den Kopf, als ich dir zugehört habe, unter anderem, nämlich das Thema... wer dahinter steckt oder nicht, vielleicht nicht mal wer, sondern Werte, ja? Also angenommen, keine Ahnung, du hast jetzt ein Produkt oder ein Buch oder was und du bist ein schwarzer Mensch und ich denke mir, ah, okay, ich als schwarzer Mensch könnte dich jetzt unterstützen, aber diese Person beispielsweise hat Dinge gemacht, die ich jetzt nicht unterstütze oder vertritt Werte, hinter die ich nicht stehe, sollte ich das trotzdem tun? Ne, für das allgemeine Wohl, sage ich mal so. Was sagst du dazu?
Ah, ich finde, das ist etwas, das muss man mit sich selbst ausmachen. Also ich würde zum Beispiel Dinge nicht unterstützen oder auch Menschen nicht unterstützen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die nicht ehrlich sind oder unfair oder gemein oder die machen bestimmte Dinge nur, um the next step zu kriegen. Weil ich finde, das bleibt dann immer bei einem selbst. Aber solche Leute kenne ich nicht. solche Leute kenne ich überhaupt nicht. Alleine zum Beispiel die Bildbänder zu machen. Es sind ja zwei Bildbänder. Mein Black Skin und mein Blackson Lebensreise. Also einmal schwarz, erfolgreich, deutsch und Lebensreisen. Das ist zum Beispiel kollektiv etwas, was ich für die Bevölkerung gemacht habe, weil jede und jeder Person in diesem Buch, alle Frauen, Männer, werden wunderbar präsentiert und dürfen wunderbar über Dinge erzählen, was sie wichtig finden. Mhm. Verstehst du? Und das unterstütze ich gerne und teile gerne und empfehle auch weiter gerne, weil ich alle diese Menschen so großartig finde. Klar, wenn ich neue Leute dazu kenne, empfehle ich auch gerne und rede auch gerne über diese Person. Aber natürlich kenne ich auch nicht alle. Mhm. Ne? Ich kenne auch nicht alle. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn du mich morgen anrufst und sagst, hey, ich bräuchte Kontakt von XYZ, ich hab's nicht, ich weiß nicht, wo ich das bekommen kann und kannst du mir helfen und ich kann dir helfen, dann helfe ich dir. Oder ich würde gerne irgendwie Praktikum machen bei XYZ. Ich kenne aber niemanden. Und manchmal, wenn ich auch niemanden kenne, habe ich eine ganz andere Aufmachung und kann da trotzdem anrufen. Also da habe ich kein Problem. Ich rufe überall an. Verstehst du, was ich meine?
Auch das nutzen, ne? Deine Präsenz und deinen Einfluss und deine Sichtbarkeit auch nutzen dann.
Absolut, absolut. Ne? Also wenn ich helfen kann, dann tue ich auf jeden Fall.
Okay.
Ja, das heißt, aber komische Leute kenne ich nicht.
Ja, gut. Also ich habe schon von Leuten gehört, die komisch sind, in Anführungsstrichen, um mal das Wort weiter zu benutzen. Und echt, wo Menschen halt sagen, ja, nee, unterstütze ich nicht, weißt du, oder finde ich doof, oder die hat die Person hat irgendwie eine schlechte Reputation oder schlechte Erfahrung hat man gesammelt und so weiter, ne? Ich bin ja auch eine Person, ich denke mir auch immer, okay, Menschen ändern sich auch, ne? Also jeder Mensch ändert sich wirklich. Absolut. Das daran glaube ich 100%. Natürlich ist dann die Frage, hat sich die Person geändert? Und dann auch nochmal, ne, willst du außerhalb deines Kontrollbereichs sein, um solche Dinge zu bestimmen, ne? Weil wir müssen ja auch immer gucken, welche Kämpfe wollen wir kämpfen, wo wollen wir unsere Energie investieren, um irgendwie zu bestimmen, oh, das ist jetzt meins, das ist nicht meins oder ist cool, das ist nicht cool. Da muss man sich halt auch überlegen, will ich diesen Aufwand oder sage ich mir einfach, okay, komm, für das allgemeine Wohl, wie auch immer, ne, mache ich das so. Das ist halt, deswegen finde ich gut, dass du sagst, es ist eine persönliche Entscheidung, weil es ist wirklich eine persönliche Entscheidung.
Es ist eine persönliche Entscheidung, absolut. Ja, absolut. Ich habe oft erlebt, dass ich Sachen für Leute getan habe und es kam nicht zurück. Es kam teilweise nicht mal Danke. Verstehst du? Oder Leute haben meine Ideen geklaut und umgesetzt und du kriegst gar nichts, weißt du? Passiert alles, aber dann denke ich mir so, okay, alles klar, ich habe mal wieder was dazugelernt. Und es ist so, wenn ich in Anführungszeichen auf Arschlöcher treffe und ich wusste es aber vorher nicht und ich tue etwas, ich tue es genau nur einmal. Don't return to me, because I'm gonna spank your f***ing face. Weißt du? Tue ich nicht.
Weißt du? Ja, man lernt halt auch, ne? Ja.
Man lernt das und es ist in Ordnung. Und ich sage dann immer so, manchmal sage ich immer so, okay, alles klar, okay, liebes Universum, was soll ich jetzt daraus lernen? Also das ist einfach scheiße, das tut mir weh, das beunruhigt mich, das macht mich traurig. Was ist jetzt mein Learning? Und es ist nicht immer so, dass man selber ein Learning erzielen darf und soll, sondern manchmal ist es einfach so, dass du, also dass ich in dem Sinne oder vielleicht du, jemand einfach kurz helfen solltest. Und dann ist deine Aufgabe erledigt. Dann bist du raus. Ja. Und dann ist es natürlich nicht deine Aufgabe, dann zurückzugucken und zu sagen, oh ja, wieso hast du nicht Danke gesagt, sondern der oder die muss das selbst erkennen. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass Leute, die sehr undankbar durchs Leben laufen, ja, alles nehmen, die kommen irgendwo an, wo sie nicht mehr weiterkommen. Die bleiben da stehen. Verstehst du? Weil das Leben, wir sind alle Energien, ob du gibst und es ist, muss alles im Fluss bleiben, weißt du? Wenn du Geld ausgibst, das muss im Fluss bleiben. Du kannst dich immer verlangen. Du musst auch ausgeben, damit dieser Fluss einfach bestehen bleibt, ja? Und deshalb, also, be the change you want to see. Ja, möchtest du lieb behandelt werden, behandelt Leute lieb. Möchtest du tolle Leute kennenlernen, die dir vielleicht die Möglichkeit geben könnten, deine Next Level zu erreichen, dann tu das genau für andere Leute. Und das ist mein Motto. Und manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht. Aber wir lernen.
Genau, wir lernen. Und ich finde es so gut, dass du diesen Bereich des, was ist außerhalb deiner Kontrolle, auch hervorhebst. Weil am Ende des Tages gibt es einfach Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Und da müssen wir auch einfach Vertrauen haben, ne? Vertrauen einfach darauf, dass die Dinge schon so laufen werden, wie sie laufen sollen, ne? Genau wie du sagst. Da ist jemand, der sagt vielleicht nicht Danke und der ist grundsätzlich undankbar. Ja, kannst du in sein Herz gucken? Nein. Aber das Leben Und ne, die Prinzipien des Lebens werden diesen Menschen schon auch eines Besseren belehren. Und für dich ist einfach nur wichtig zu gucken, was kannst du tun? Ne? Da kommen wir wieder zurück zu Verantwortung. Ja, was kannst du tun? Ne? Ja, selbst wenn es nur ein Euro ist, selbst wenn es nur ne, ein Produkt ist oder was auch immer, eine Rezension, was kannst du tun? Und das auch bewusst ne, in diese Community, Zirkulation des Geldes einzahlen, dass man da einfach dieses Kollektiv unterstützt, ohne gleich zur nächsten Gala eingeladen werden zu müssen. Das finde ich auch total wichtig. Und so, weißt du, ich frage mich auch, wie haben andere das gemacht? Wie haben andere Communities das gemacht? Und warum hat das so gut geklappt bei denen? Ne?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist bei uns vielleicht, also klar, es hat eine lange Geschichte natürlich, ganz klar, aber ich glaube, das ist dann so mental dort, wo wir das Gefühl haben, es ist nicht genug da. Da versucht man, wenn man das hat, festzuhalten. Du musst dir vorstellen, als ich gemodelt habe, wollten die Agenturen immer nur ein schwarzes Mädchen haben. Auf dem ganzen Catwalk war nur ein schwarzes Mädchen. Also überall waren wir so, wir haben schon eine von euch, weißt du, das reicht uns. Deshalb, deshalb mental lernen wir, es ist nicht genug für uns. Wir haben nicht genug. Nicht genug vorhanden. Mm-hmm. Und um da rauszukommen, muss man schon sehr spirituell denken und sagen, doch, das Universum hat, also es ist alles im Überfluss da.
Ja.
Das heißt, um dahin zu kommen, zu sagen so, ja, mein Gott, die richtigen Sachen kommen schon zu mir, muss man schon in der Lage sein, weit weg von allen den Dingen zu sein, die man gelernt hat, sondern zu sagen so, okay, ich lebe schon im Überfluss. Ist alles vorhanden. Die richtigen Sachen kommen zu mir. Und das darf man nicht vergessen. Nicht alles ist für einen. Und es war zum Beispiel, es ist mir ganz klar, wenn ich heute eine Zusage für eine Rolle habe, weint eine andere Frau oder ist traurig. Verstehst du? Das ist ganz klar. Wenn ich ein Ja bekomme, hat jemand gerade ein Nein bekommen. Wenn ich ein Nein bekomme, freut sich gerade eine andere Schwester oder ein Bruder. Was weiß ich. Und das müssen wir wissen. Wir sind ja nicht alleine hier. Und aufgrund dessen, dass wir im Kopf aber so erzogen worden sind, sei das eben klar gesellschaftlich, dass wir mal denken so, oh ja, nicht genug vorhanden, also ich hab's, ich muss so doll festhalten. Und das erklärt auch, warum, wenn bestimmte schwarze Personen bestimmte Positionen besetzen, warum sie nie, die lassen niemanden ran. Weil in deren Kopf ist es, ey, ich bin hier oben, ich habe es mir erarbeitet, jetzt bin ich hier und ich kann niemanden, wenn ich jemanden hier hochlasse, dann bin ich weg. Also kämpfen sie bis zum geht nicht mehr. Und das ist, weißt du, und deshalb entstehen ja auch Neid in den Köpfen.
Ja.
Weil Neid ist ja nichts anderes als, ich hätte gern das, was du hast, ich habe es nicht, also finde ich dich doof.
Ja, und am besten noch, ich glaube, ich hab's nicht. Das ist ja auch noch das Ding, ne? Weil am Ende des Tages, du hast ja gerade gesagt, das ist auch eine menschliche Sache, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel die politische Lage angucken oder die gesellschaftliche Lage, wo irgendwie eine Seite sagt, ey, ihr nehmt uns alles weg, wo es gar nicht so ist, ne? Also wenn du dir die Zahlen anguckst und du merkst einfach, ich habe das Gefühl, die Dinge werden knapp. Und deswegen suche ich nach jemandem, der schuld ist. Und es ist in der Regel der andere. Ne?
Ja,
es ist
genau,
nicht
richtig.
Ich selber, die vielleicht irgendwie ne, anders hätte mit meinen Finanzen umgehen können oder einen anderen Weg hätte einschlagen können oder doch dieses Angebot annehmen oder vielleicht doch ein bisschen mehr arbeiten und härter arbeiten, damit ich es jetzt leichter habe. Nein, es sind die anderen. Ne? Also das könnte das ist dieses Prinzip, das könnte man universell übertragen auf alle möglichen Lebenslagen und, Krisen, in denen man sich befindet.
Absolut. Und das ist genau das. Und ich denke manchmal so, ja, kann sein, aber vielleicht hast du auch noch nicht die Qualifikation, die du brauchst, um
richtig.
Das zu tun.
Ja.
Und vielleicht bin ich besser qualifiziert als du.
Ja.
Oder jemand anders besser qualifiziert als ich, und das muss man, aber das ist es ja, ne?
Ja.
Man muss auch ehrlich mit sich selbst sein.
Ja,
ehrlich
ganz,
sein.
Ganz
und,
wichtig.
Ne, und manchmal denke ich mal so, es gibt Leute, ne, es ist, Beispiel ist zum Beispiel Lotto-Millionäre, ja? Weißt du, dann gibt es ja Leute, wegen ich will, dann hast du jahrelang gespielt und dann hast du 10 Millionen.
Ja, Durchbruch.
Die meisten Lotto-Millionäre sind nach 5 Jahren im Durchschnitt pleite.
Ja.
Warum? Weil Geld Energie ist, das muss einfach ganz anders kollektiv. Das heißt, wenn du mental immer denkst, oh scheiße, jetzt muss ich das wieder kaufen und das wieder kaufen, ja, dass die Energie fließt dann eben mehr raus. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und sich freut, aber das geht ja gar nicht, weil das war so adduckt. Man ist so adduckt, man hat adduckt eine Position, wo man gar nicht die Reife hatte, um diese Position erfolgreich, entspannt, vernünftig zu besetzen. Und deshalb sagt man ja so, es hat alles seine Zeit.
Yeah.
Maybe you're not ready. Heißt ja nicht, dass du es nicht bekommst. You're just not ready yet.
Ja.
Yeah. No? Yeah. Und das müssen wir einfach lernen.
Wow. Wow, 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 wow. du hast so viel Weisheit gesprochen. Ich muss mich verneigen.
Ach, Quatsch.
Also wirklich, also das ist so, also wirklich spot on. Ich wirklich, also spot on, nicht nur was unser schwarzes Kollektiv angeht. Und ich sage übrigens auch immer Kollektiv, weil ich finde, also Definition von Community ist ja auch so, wir streben nach etwas Gemeinsamen. Wir laufen auf ein gemeinsames Ziel hin und haben gemeinsame Werte oder gleiche Werte. Und ich sehe das nicht so. Und ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht, dass es jetzt nicht Community ist, zumindest in meinem Kopf, aber dass es ein Kollektiv ist mit diversen, wie du gesagt hast, ne, Mindsets, diversen Perspektiven, Erfahrungen, Sichtweisen und so weiter. Und das ist total schön. Und statt das zu zelebrieren, befinden wir uns halt ganz oft in diesem us versus them, you should be like this, ne? Wieso denkst du nicht so? Ja. So muss es hier ablaufen. Es ist so, es ist schwierig, ne?
Und ja, weil wir kollektiv, da kommen wir wieder dahin, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wir müssen, jeder Mensch muss sich kennenlernen. You gotta know, wer bin ich? Und solange du nicht weißt, wer du bist und vor allem, solange du Dinge von dir verleugnest, desto eher bist du lost in deinem Kopf. Zum Beispiel, wie gesagt, alles, was ich sage, kann ich sagen, weil ich selber die Erfahrungen gemacht habe. Ne? Also auch mit dem, it's not time yet, es gibt so bestimmte Sachen, da wollte ich es unbedingt und habe es nicht bekommen und war heartbroken und verzweifelt. Ja. Mhm. Und heute weiß ich, Gott, lieber Gott, danke schön, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Ja? Und manchmal, meine Mutter sagt, be careful what you wish for. You know, du bist nicht immer bereit für das, was kommt. Und das müssen wir wissen. Na, das heißt nicht, ich bin nicht wert oder ich bin nicht gut genug, sondern du bist noch nicht so weit.
Ja.
Und wir dürfen und können kollektiv uns jeden Tag ein bisschen mehr kennenlernen und die Sachen, die wir an uns selber verleugnen, ablehnen. Wir sollten lernen, das zu lieben, weil so lernen wir uns kennen. Weil ich glaube, dass wir Menschen allgemein, und das ist egal, wo man herkommt, wir sind wie ein Baum. Du kannst nur bestehen, vernünftig bestehen, wenn die Wurzeln richtig stabil sind unter der Erde. Wenn du da stehen kannst, wenn das zerrissen ist, dann kann man den Baum einfach schneller umkippen. Und das sind wir Menschen. Das heißt, zum Beispiel habe ich lange damit gekämpft, um zu wissen, wer ich bin, weil ich irgendwann meine Identität verloren habe, weil ich ja meine Identität hatte, bevor ich nach Deutschland kam, die Sprache nicht verstand, ganz andere Menschen kennenlernen musste und durfte und irgendwann so sein wollte wie die Weißen. Das heißt, ich habe dann irgendwann meinen Wurzeln verloren. Ich habe die Wurzeln, das, was mich am Leben erhält, habe ich komplett verloren. Und in dieser Zeit, das war eine lange, lange, lange Zeit, hatte ich Probleme damit, wenn man mich gefragt hat, woher kommst du, warum sprichst du die Sprache, wieso XYZ. Ich bin ausgeflippt. Bis ich eben irgendwann mal mich gefragt habe, was ist denn dein Problem? Erzähl doch einfach mal. Stell dich vorm Spiegel und just talk to yourself. Und dann wurde es mir ganz langsam klar, okay, das stört mich, weil das und das stattfindet bei mir. Aha, und warum? Und je mehr ich mich mit den Dingen auseinandergesetzt habe, die ich abgelehnt habe, desto mehr merkte ich, ach, das Leben ist doch viel, viel wichtiger und sinnvoller als das, was du gerade hier durchmachst. Mhm. Aber es hat viele Jahre gedauert, aber ich war bereit, da reinzugehen, mich verletzlich auch zu zeigen, auch mir selbst und die Menschen um mich herum, zu weinen und zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, uns auf so eine Reise, auf so eine innere Reise zu begeben, lernen wir mehr und mehr, wer wir sind. Und wir lernen, wieder Wurzeln zu schlagen. Ja? Mhm. Wenn zum Beispiel Leute mir Vorwürfe machen, dass ich in meinem ersten Kinderbuch, Odon, warum ich ein Dorf in dem Buch platziert habe und Afrika ist ja anders, dann sage ich, weil ihr Dinge leugnest, die auch existieren. Weil ich liebe das Leben in Accra, ich liebe das Leben in Tema, ich liebe so das gut. Leben, was wie Europa ist, aber ich liebe auch das Leben in meinem Dorf, wo ich barfuß laufe, wo wir keinen Strom haben. Und in dem Moment, wo ich auch Liebe zeigen kann zu den Dingen, die andere Leute ablehnen, desto eher wusste ich, wow, das gehört auch zu mir. Das heißt, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich in einem Dorf gewohnt habe und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich barfuß gelaufen bin und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich in einer Hütte gelebt habe, weil all die Sachen gehören zu mir. Weil ich kann heute in einem 5-Sterne-Hotel gehen und schlafen, sei das in Ghana oder in Deutschland, aber wer bin ich denn trotzdem? Ich bin immer noch the little girl, die auch in dem Dorf gelebt hat und barfuß gelaufen ist. Und das ist das, was ich immer versuche zu sagen. Du kannst Dinge nicht verleugnen, weil du unbedingt ein anderes Bild dafür haben möchtest. Ja. Weil wenn ein Mensch so ein Bild erlebt hat und dieses Bild platziert, dann kann man nicht rüberkommen und sagen, oh, wieso zeigst du dieses Bild? Ich zeige dieses Bild, weil dieses Bild zu mir gehört. Ich habe es erlebt. Ja? Und ich liebe dieses Bild, weil wenn ich morgen nach Ghana fliege, gehe ich genau dorthin, wo ich als Kind gewohnt habe, weil mir das wichtig ist. Aber wenn man natürlich Afrika ganz anders sieht, egal, und das ist jetzt egal, ob Weiße oder Schwarze, denn es gibt genug Schwarze, die genau das sagen, dann sage ich, wenn du morgen nach Ghana reist und du lebst in einem 5-Sterne-Hotel oder du machst Safari, I'm sorry, that in Africa. Das ist nicht mein Ghana, die ich kenne. Ja? Und da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, das gehört zu mir. Das ist nicht perfekt, aber das macht perfekt. Trotzdem, ja, was ist perfekt, genau. Mhm. Das macht etwas mit mir. Und das ist das, was ich immer versuche, jeden Tag, ne, man ist ja nicht perfekt, man lernt jeden Tag neu dazu. Und Dinge, die mich stören, da versuche ich dann einfach tatsächlich mit mir selbst in Dialog zu gehen. Und wenn ich selber nicht komme, dann gibt es 2, 3 Leute, die ich anrufen kann und sagen, okay, ich glaube, ich bin gerade total bescheuert. Oder wie ist es? Sag doch mal, warum glaubst du, dass ich so drauf bin? Ja. Und dann gibt es ehrliche Meinungen.
Ja, so wichtig, so, so wichtig, auch diese Frage anderen zu stellen und dafür zu sorgen, dass man Menschen um sich herum hat, die einem die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit.
So wichtig, ne? Ja. Also wirklich. Ja. Wir schmücken uns ja sehr gerne mit unseresgleichen und nicht nur im Sinne von Aussehen, sondern eben auch im Sinne von Mindset. Und das ist gefährlich, wenn man dann sonst nie dahin kommt, sich wirklich kennenzulernen, weil andere, ja, dich davor bewahren, ne? Verantwortung, man entscheidet sich ja für die Menschen um sich herum. Ne? Man bildet diese Menschen um sich herum.
Ja, du bist der Durchschnitt von den 5% von Leuten, mit denen du, oder 5 Freunde, mit denen du dich abgibst. Ne? Mm. Also entweder lieber alleine oder such dir gute Leute. Und wenn du schlauer bist, liebevoller bist, alles netter bist als die 5 Personen um dich herum, dann such dir andere Leute.
Wechsel die Umgebung, ja.
Erfolgreicher bist, dann such dir einfach andere Leute. Weil du brauchst Leute, die dich mitziehen. Weißt? Du brauchst auch Leute, die ehrlich sind, die sagen, ey, das, was du gemacht hast, finde ich richtig bescheuert. Und nicht immer so, ja, das ist okay, ja, Amen, ja, nee, das ist toll. Wie sehe ich heute aus? Du siehst total super aus, aber dabei hast du Spinat zwischen den Zähnen, weißt du?
Genau. Ich finde es immer so schön, wenn Leute mich darauf hinweisen, hier, du hast Puppe an der Nase oder was auch immer, ne?
Ja, ja. war wichtig, weißt du? Nee, alles andere brauche ich nicht. Ich brauche Leute, die sagen, hey, das war nicht cool. Und nicht immer so, ja und Amen und so. Und auch vor allem, auch Leute, die sich mit dir freuen. Mhm. Verstehst du? Also ich merke zum Beispiel, wenn ich was bei Social Media poste und das hat mit Rassismus zu tun oder mit Sachen, die mich wütend oder traurig machen, da kommen Kommentare und Likes. Und dann postest du aber schöne Sachen und da kommen so wenig Sachen. Und ich denke mal so, nee, solche Leute brauche ich nicht. Ich brauche Menschen, die sich verdammt nochmal mit mir freuen und sagen, mega geil, wir tragen dich jetzt, weißt du. Und das brauche ich auch. Weil Leute, die mich bemitleiden und die, oh, schade, oh, es tut mir leid, das finde ich en masse. Ich brauche das alles nicht, verstehst du?
Ja.
Sei gut für mich da, wenn ich traurig bin, aber sei auch für mich da, wenn ich mich verdammt freue, wenn ich die 10 Millionen gewonnen habe, dann freuen wir uns alle zusammen, weißt du? Und wie hat Oprah gesagt, weißt du, und das stimmt dann ja auch, weißt du, du brauchst Freunde, die nicht nur mit dir deine Limousine fahren, sondern die auch mit dir Trottro fahren, weißt du, wenn die Limousine kaputt ist. Mhm. Ja? Weißt du? Und das ist wichtig, ja.
Wow. Ach, es ist wirklich so, so toll, dir zuzuhören, Diane. Also ich sitze hier und denke nur so, ja, erzähl weiter, ja. Also wirklich toll. Ich finde, man kann so viel von dir lernen und das ist auch, also natürlich, ne, dem, was du durchgemacht hast, zu schulden, aber, oder zu verdanken, sagen wir so. Weil das ja du bist am Ende, ne? Das hat dich geformt und du hast diese Erfahrung gemacht, du hast diese Dinge gelernt, diese Menschen getroffen und man merkt auf jeden Fall, du hast sehr, sehr, sehr viel verstanden vom Leben, ne? Und
ein paar Sachen. Ne,
viele Menschen, ich meine, wir sehen es ja, ne? Was sind die Diskurse, die da draußen herum zirkulieren, worüber sich Menschen Gedanken machen und streiten und austauschen und so weiter. Mir persönlich fehlen solche Gedanken sehr, 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 sehr toll. Also die gibt es nicht oft. Und ja, ich finde es schön, dass du sie auf dieser Plattform zumindest unter anderem hast teilen können, weil ich freue mich, wenn ich diese Art von Gedanken weiter verbreiten kann, weil wir brauchen das. Wir brauchen das sehr. Also Dankeschön.
Ja. Ich danke dir. Ich danke dir für den Austausch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Das freut mich. Und natürlich beenden wir auch dieses Gespräch mit ein paar Blitzfragen, die ich für dich vorbereitet habe.
Okay. Ich bin ready.
Okay. Früh oder spät?
Früh.
Harmonie oder Konfrontation?
Harmonie.
Gerechtigkeit oder Freiheit?
Freiheit.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Stark oder schnell?
Stark.
Afrikanerin oder Deutsche?
Afrikanerin mit German Spice.
Oh, wow. That's a new one.
Ich habe mich gerade gefragt, nice. um welche Spice wäre das?
Ah, ich sehe da ganz viel. Ich sehe ganz viel Pfeffer. Weißen Pfeffer.
Ja, ich überlege so, was wäre denn jetzt German Spice? Hello.
Ah, nice. Sehr cool. Danke vielmals, Dan. Es ist so eine große, große Freude, mit dir zu sprechen und von dir zu lernen. Dankeschön. Und dir zuzuhören. Vielen, vielen Dankeschön. Dank.
Ich danke dir. Ich danke dir.
Ich liebe es, mit Diane zu sprechen und ihr zuzuhören. Ich bin sehr stolz, in gewissermaßen auf das aufzubauen, was Diane mit ihrer Sichtbarkeitskampagne für schwarze Menschen vor einigen Jahren geschaffen hat und was bis heute besondere Wirkung in unserer Gesellschaft hat. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen auch innerhalb des schwarzen Kollektivs das und sie sehen und dass noch mehr Menschen dazu berührt werden, Unterstützung wirklich zu leben. An dieser Stelle die Empfehlung, weitere Infos zu Diane in den Shownotes nachzuschlagen, zu lesen und weiterzuleiten, um direkt mal damit zu beginnen.
Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.
Joy, satisfaction, pleasure.